Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Symbolträchtiger hätte man den Dank nicht ausdrücken können für all die vielen deutschen Soldatinnen und Soldaten, die in knapp 2 Jahrzehnten in Afghanistan im Einsatz waren. Direkt vor den Stufen des Bundestages, also vor den Stufen des Parlaments, das sie in diesen gefährlichen Einsatz geschickt hat, die höchste Würdigung mit dem großen Zapfenstreich. Vor Veteranen, aber auch vor den höchsten Vertretern des Staates. Zum Gedenken gehörte aber nicht nur die Trauer um die 59 Kameraden, die den Einsatz in Afghanistan nicht überlebt haben, die, wie Bundespräsident Steinmeier es ausdrückte, den höchsten Preis gezahlt haben, den ein Soldat im Auftrag seines Landes zahlen kann, sondern auch die ernüchternde Selbstkritik und die schwierigen Fragen, die nach dem Einsatz weiterhin bleiben. Christine Joachim.
Eine Oberstabsärztin und ein Panzergrenadier. Sie nehmen die höchsten militärischen Ehren des Landes entgegen, den großen Zapfenstreich. Stellvertretend für alle Soldatinnen und Soldaten, die im Einsatz in Afghanistan waren. Heute ist ihr Tag. Sie stehen dort, wo sonst ranghohe Generäle, Ministerinnen und Minister oder Kanzler und demnächst eine Kanzlerin verabschiedet werden. Doch die Politik bleibt heute im Hintergrund. Der Ort der Zeremonie ein Zeichen, auf dem Platz vor dem Bundestag im Herzen der Demokratie. Schon am Nachmittag gedenkt die Staatsspitze am Bendlerblock der 59 im Einsatz gefallenen Soldaten. Der Bundespräsident dankt der Bundeswehr.
Die Bundeswehr hat all das ausgeführt, was ihr die Politik aufgetragen hat. Auf die Bundeswehr ist Verlass. Liebe Veteraninnen und Veteranen, das ist Ihre große Leistung und allein Ihr Verdienst. Ich danke ihm im Namen unseres Landes. Unser Land ist stolz auf Sie.
In den Reden schwingen auch kritische Töne mit. Die Verteidigungsministerin fordert Ehrlichkeit in der noch ausstehenden Aufarbeitung des Einsatzes. Was kann die Bundeswehr wirklich leisten?
Eines können, ja müssen wir feststellen. Deutschlands Anspruch in Afghanistan war größer als das, was die Bundeswehr hätte leisten können.
Diese Ehrlichkeit erwartet auch Tanja Menz. Ihr Sohn fiel 2011, erschossen im Einsatz. 23 Jahre war er damals. Groll hegt sie nicht. Entscheidend für sie ist, dass ihr Sohn nicht umsonst sein Leben lassen musste.
Ich ärgere mich mehr darüber tatsächlich, über die Menschen, die sagen, es hat gar nichts genützt. Das finde ich irgendwie, glaube ich, ist nicht gerecht den Menschen gegenüber, die da 20 Jahre im Einsatz waren. Und ich glaube es auch nicht. Also ich denke, wenn ich 20 Jahre lang in einem Land bin, die Menschen die Möglichkeit gebe, in die Schule zu gehen, einen Beruf zu lernen, gerade auch Frauen, jungen Frauen, dann verändert das natürlich was.
Der Bundespräsident betont, das Ende des Afghanistan-Einsatzes dürfe nicht den Rückzug der Bundeswehr von Einsätzen generell bedeuten.
Ich bin überzeugt, deutsche Außen- und Sicherheitspolitik nach Afghanistan muss ehrlicher, klüger und stärker werden.
Und wie? Das kann wohl nur durch eine Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes geklärt werden. Hier im Bundestag von den Abgeordneten. Sie sind es auch, die Soldaten in den Einsatz schicken.
Und direkt im Anschluss an den großen Zapfenstreich habe ich mit der Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer gesprochen. Guten Abend, Frau Kramp-Karrenbauer.
Hallo, guten Abend.
War diese große Ehrung, diese Zeremonie heute so etwas wie die versuchte Wiedergutmachung dafür, dass der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr jahrelang eben nicht öffentlich gewürdigt wurde?
Es ist vor allen Dingen ein Zeichen des Respekts und der Anerkennung und des Dankes an die Männer und Frauen, die in Afghanistan im Einsatz waren, an die, die verwundet zurückgekommen sind, an ihre Angehörigen, an diejenigen, die gefallen sind. Und es ist eine Verbeugung der Bundesrepublik Deutschland in Form aller Verfassungsorgane heute Abend. Und das ist deutlich geworden, weil die Soldatinnen und Soldaten selbst diesen Zapfenstreich auf dem Podest erlebt haben. Ich finde, diese Symbolik passt gut zu diesem Abschluss.
Ein Abschluss nach 20 Jahren, nachdem die Taliban aber wieder an der Macht sind. Verstehen Sie es, wenn Veteranen dieses Einsatzes da jetzt sagen, das war doch alles umsonst?
Das verstehe ich und ich habe heute mit vielen Angehörigen auch gesprochen und das schmerzt sie besonders tief. Und deswegen ist es wichtig, auch heute darauf hinzuweisen, dass die Bundeswehr einen Teil in Afghanistan ausgemacht hat, dass sie die Aufträge, die sie vom Parlament erhalten hat, erfüllt hat. Dass es aber falsch wäre zu sagen, nur die Bundeswehr war in Afghanistan. Wir waren dort in einem großen Einsatz mit vielen zivilen Anteilen. Vieles haben wir erreicht. Letztendlich das Ziel, aus Afghanistan ein anderes, stabiles Land zu machen, das muss man sich eingestehen, das haben wir nicht erreicht.
Woran würden Sie sagen, liegt das, dass das nicht erreicht wurde?
Es liegt daran, dass wir eine Armee zum Beispiel aufbauen können und ausbilden können, handwerklich. Aber am Ende muss sie wissen, für welches Ziel sie kämpft, für wen sie sich einsetzt, was sie in diesem Land will. Und ich glaube, dass es sehr schwer ist, auch nach 20 Jahren ein Land aufzubauen. Ich glaube, dafür braucht man noch mehr Zeit. Und was wir für die Zukunft, auch für unsere weiteren Einsätze lernen müssen, ist, dass wir sehr genau definieren müssen, welche Ziele verfolgen wir, wer soll zu diesem Ziel beitragen und auch klar darüber reden müssen, ob die Bundeswehr zum Beispiel in ihren Mandaten, in ihrer Ausrüstung alles das in die Hand bekommt, was sie braucht, um diese Ziele dann auch mit Wirkung umsetzen zu können.
Das klingt so ein bisschen, als wäre die Bundeswehr dann überfordert gewesen in diesem zurückliegenden Einsatz.
Nein, die Bundeswehr hat die Aufträge, die sie erhalten hat vom Parlament, ausgefüllt. Wir haben 20 Jahre mit dafür gesorgt, dass kein Terror von Afghanistan ausgegangen ist. Wir haben eine Armee aufgebaut. Wir haben einer Generation es schon ermöglicht, anders aufzuwachsen, anders groß zu werden. Aber viele Soldatinnen und Soldaten haben bei der Bilanzveranstaltung zum Beispiel gesagt, sie haben ihre taktischen Aufträge gehabt vor Ort. Aber sie haben sich manchmal die Frage gestellt, welches politische Ziel verfolgen wir damit? Und die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee und das ist die große Aufgabe, auch für die zukünftigen Einsätze, für das zukünftige Parlament, hier mit mehr Offenheit, mit mehr direkter Verbindung zur Bundeswehr auch zu kommunizieren, damit die Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten auch den Sinn dessen erkennen, für was sie da eigentlich Leib und Leben riskieren.
Aber heißt das dann, dass man nur noch allerniedrigste Ansprüche an Auslandseinsätze stellt oder vielleicht gar keine mehr macht, bevor man sich da geeinigt hat, was da der Sinn ist dieses Ganzen?
Nein, das heißt, dass man sehr realistische Ziele setzen muss. Das heißt, dass man offen darüber kommunizieren muss, wie lange ein solcher Einsatz dauern kann, wie viele Opfer er erfordern kann, was er kostet, möglicherweise an Menschenleben und auch an anderen Kosten. Darüber muss man offen kommunizieren. Und die Soldatinnen und Soldaten, das habe ich heute in vielen Gesprächen gehört, wünschen sich auch, dass darüber debattiert wird, wünschen sich auch, dass das Gegenstand der Diskussion auch in der Öffentlichkeit ist, weil sie diese Rückversicherung und diesen Rückhalt brauchen, wenn sie in ihren gefährlichen Dienst gehen.
Nun hat der Bundeswehrverband heute der Politik eine Machbarkeitsillusion vorgeworfen. Die Ziele, wie Sie auch sagen, müssten ja realistisch sein. Das habe es in Afghanistan aber nicht gegeben. Aber wenn wir auf den aktuellen Einsatz der Bundeswehr in Mali schauen, was ist denn da dann das realistische Ziel?
Das realistische Ziel in Mali ist beschrieben in den zwei Missionen, die wir haben. Zum einen den Aussöhnungs- und Friedensprozess zu begleiten über die UN in der Mission MINUSMA. Zum zweiten zur Stabilisierung, zur Ausbildung der Armee mit beizutragen. Auch hier gilt mit Blick auf die aktuelle politische Situation, dass man sich immer wieder rückversichern muss, ist das, was wir tun, zeigt das Wirkung, zeigt es die richtige Wirkung, setzen wir richtig an, müssen wir möglicherweise anpassen. Der Bundespräsident hat heute zu Recht davon gesprochen, aus meiner Sicht, dass das sich einfache Zurückziehen und Resignieren nicht die richtige Antwort sein kann. Aber das ständige Anpassen, das sich kritisch hinterfragen, das müssen wir ganz sicherlich auch für Mali, auch für zukünftige Ansätze und Einsätze tun. Das ist vielleicht etwas, was wir zu wenig und zu wenig offen in Afghanistan getan haben. Auch das gehört zu einer Bilanz dazu.
Während die Bundeswehrsoldaten wieder in Deutschland sind, gibt es ja nach wie vor Ortskräfte und Helfer der Bundeswehr, die noch in Afghanistan sind und dringend mit ihren Familien das Land verlassen wollen. Wie lange wird es noch dauern, bis auch die rausgeholt werden können?
Das ist vollkommen richtig und deswegen habe ich heute auch gesagt, dieser Einsatz ist für uns noch nicht beendet, weil Ortskräfte, nicht nur die der Bundeswehr, sondern auch etwa der internationalen Entwicklungshilfe noch in Afghanistan sind. Im Moment ist es vor allen Dingen eine Aufgabe der Diplomatie, der Verhandlungen mit den Taliban, für sichere Bedingungen zu sorgen, dass diese Menschen ausreisen können. Daran arbeiten die Ministerien unter Federführung des Außenministeriums, aber auch wir im Verteidigungsministerium mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stellen. Aber es braucht Geduld und deswegen stehen wir in enger Verbindung mit unseren Ortskräften und versuchen auf allen Kanälen, sie so schnell wie möglich aus Afghanistan herauszuholen. In Sicherheit, das haben wir ihnen versprochen und das sind wir ihnen schuldig.
Sagt die Verteidigungsministerin Frau Kramp-Karrenbauer. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte schön.
Dass die Bundesregierung dieses Versprechen einhält, darauf hoffen die verbliebenen Ortskräfte und Helfer in Afghanistan sehr, denn sie kommen ans Ende ihrer Geduld. Ihr Leben wird immer schwieriger und riskanter. Über einen dieser Helfer, der sich nun ganz sich selbst überlassen fühlt, Sibylle Licht.
Seine Dokumente hütet er wie einen Schatz, denn sie belegen, dass er als Übersetzer für die Bundeswehr in Afghanistan gearbeitet hat. Seinen Namen will er nicht nennen, denn er hat Angst, von den Taliban aufgespürt zu werden. Er wartet bisher vergeblich auf seine Ausreise nach Deutschland. Vor einem Monat hatte er das letzte Mal Kontakt mit der Bundeswehr. Wir fragten nach der Evakuierung und sie sagten, wir sollten warten. Wir werden evakuiert. Wir arbeiten daran, hieß es, und dass sie versuchten, einen Weg für uns zu finden. Das Telefonat habe er mit einem Callcenter der Bundeswehr geführt. Dort hieß es auch, er stehe auf der Ausreiseliste. Wann er das Land verlassen kann, darauf hat er bis heute keine Antwort bekommen. Die deutsche Botschaft in Kabul ist nicht zu erreichen. Dabei brauche er doch ein Visa. Vom Außenministerium in Berlin kam irgendwann eine E-Mail. Uns wurde in der E-Mail vom Außenministerium empfohlen, nach Pakistan zu reisen. Dort würden dann Visa ausgestellt. Aber die Angst, bei der Ausreise entdeckt zu werden, ist zu groß. Er war überall im Norden mit den Deutschen unterwegs. Er hat in ihrem Auftrag auch Dörfer mit aufgebaut und die afghanische Armee ausgebildet. Die Taliban hätten ihn deswegen bedroht, per Telefon und in einem Brief. In seinem Versteck mit Frau und Kindern geht ihm jetzt das Geld aus. Er hatte auf eine schnelle Ausreise vertraut und alles verkauft. Die Familie lebt vom Ersparten, aber das reicht nicht mehr lange. Alexander Fröhlich hält von Deutschland aus Kontakt mit ehemaligen Ortskräften der Bundeswehr. Ihn erreichen immer mehr Hilferufe.
Zunehmend wird die Situation dieser Familien immer schlimmer und die Taliban suchen systematisch weiter nach ihnen und finden natürlich auch zunehmend Ortskräfte und deren Familien, verschleppen sie und ermorden sie.
Davor hat auch er Angst. Die Taliban sagen, ich sei ein Spion, ich sei ein Feind des Islam und ein Feind des Taliban-Emirats. Er steht mit über 130 weiteren ehemaligen Bundeswehr-Ortskräften in Kontakt. Keiner aus dieser Gruppe hat es bisher nach Deutschland geschafft.
Zum Ende des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr hat unser ehemaliger Korrespondent für die Region, Florian Meesmann vom Mitteldeutschen Rundfunk, folgende Meinung.
Wir konnten es heute in den Gesichtern der Soldatinnen und Soldaten lesen. Die Ehrungen in Berlin waren wichtig und sie waren überfällig. Für die Angehörigen der 59 Bundeswehrsoldaten, die im Einsatz gestorben sind, und für rund 160.000 Veteranen, die zurückkehrten. Jahrelang haben sie einen schwer erträglichen Widerspruch erlebt. Vor Ort ein immer riskanterer Einsatz, in der Heimat erst eine verdruckste Begriffsdebatte, Krieg oder nicht, später Desinteresse bis hin zur Realitätsverweigerung. Präzise politische Ziele, Fehlanzeige. Der überstürzte Abzug, die Rückkehr der Taliban, die erschütternden Szenen am Flughafen in Kabul, nur Schlusspunkte unseres langen Scheiterns in Afghanistan. Und jetzt? Jetzt können wir einer neuen Debatte über zukünftige Auslandseinsätze nicht länger ausweichen. Weder im Parlament noch in der Gesellschaft. Mit vielen unangenehmen Fragen. Welche außenpolitischen Interessen verfolgt die Bundesrepublik Deutschland eigentlich als eine der größten Volkswirtschaften der Welt. Sind wir bereit, angesichts zunehmender internationaler Spannungen dafür auch militärische Mittel anzuwenden? Für welche Ziele sind wir bereit, das Leben unserer Soldatinnen und Soldaten zu riskieren? Die Antworten müssen im neuen Bundestag und in den anstehenden Koalitionsverhandlungen gründlich und ernsthaft gesucht werden. Vom heutigen Tag könnte dann mehr bleiben als emotionale Bilder und nachdenkliche Worte.
Die Meinung von Florian Meßmann. Aus Norwegen haben uns vor einer guten Stunde Nachrichten über eine erschütternde Gewalttat erreicht. In Kongsberg, südwestlich der Hauptstadt Oslo, hat ein mit Pfeil und Bogen offenbar bewaffneter Mann um sich geschossen. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt. Es soll auch Tote gegeben haben, so meldet es zumindest die Polizei. Sophie Dong ist in unserem ARD-Skandinavien-Studio in Stockholm. Was genau ist da vorgefallen heute Abend, am frühen Abend in Oslo?
Ja, was wir wissen ist, dass um kurz nach 6 Uhr heute Abend erste Meldungen bei der Polizei eingegangen sind. Der Täter soll sich in Kongsberg großflächig im Zentrum bewegt haben, soll mit Pfeil und Bogen bewaffnet gewesen sein, mehrere Menschen verletzt und auch mehrere Menschen getötet haben. Norwegische Medien berichten inzwischen, dass es 4 Tote sein sollen. Die Polizei hat es gerade bei der Pressekonferenz aber nicht bestätigen wollen. Was sie bestätigt hat, ist, dass sie davon ausgeht, dass es sich um einen Einzeltäter handelt und dass sie diesen auch festgenommen hat. Viel mehr Details wollte sie noch nicht bekannt geben.
Das heißt, es gibt auch nicht irgendwelche Informationen darüber, welche Hintergründe hinter dieser Tat stecken könnten.
Also man schließt im Moment nichts aus. Das war die Antwort bei der Pressekonferenz. Man durchsuche derzeit die Wohnung des Täters, hat alle Menschen in Kongsberg, die was gesehen haben könnten, aufgerufen, sich zu melden. Zeugen sollen jetzt schnell vernommen werden. Und weiter wird eben auch noch ermittelt. Weil der Täter sich aber auf einer so großen Fläche in diesem Ort bewegt hat, wird das Ganze wohl noch eine ganze Weile andauern.
Sophie Donges, vielen Dank für diese Informationen. Soweit erstmal. Wir werden es weiter beobachten. Gras, Hasch, Cannabis, für die einen eine lockere Zwischendurchentspannung, die in gewissem Rahmen durchaus erlaubt sein sollte, für die anderen eine gefährliche Einstiegsdroge, die auf jeden Fall verboten bleiben sollte. Immer wieder wird das heiß diskutiert, bis die Köpfe rauchen. Allerdings nicht bei 2 der 3 Ampelsondiererparteien. Grüne und FDP können sich laut Wahlprogramm zumindest durchaus vorstellen, Cannabis zu legalisieren. Und die SPD, die denkt zumindest über Modellprojekte nach. Und schon schlagen die Polizeigewerkschaften Alarm, die eine mögliche Verharmlosung der Droge befürchten. Befürworter dagegen weisen auf positive gesundheitliche Auswirkungen einer Cannabis-Freigabe hin. Rupert Wiederwald.
Hier gibt es mehr als nur Kaffee. Holländische Coffeeshops verkaufen alles rund um den Cannabiskonsum. Und ab knapp 8 Euro das Gramm auch Gras, Haschisch und andere Cannabisprodukte. In Roermond, kurz hinter der deutsch-niederländischen Grenze, teilen sich 2 Shops das Geschäft. Die Kunden in großer Mehrheit Deutsche. Denn in Holland ist legal, was zu Hause verboten ist. Auch deswegen will keiner unserer Gesprächspartner erkannt werden. Das legale Produkt sei vertrauenswürdiger, sagen sie.
Man fühlt sich hier doch sicherer aufgehoben. Ist klar. In der dunklen Ecke weiß ich nicht, was für dunkle Sachen da auch drin sind. Und daher ist es dann doch eine offizielle Sache, doch schon lieber.
Offiziell kiffen, high werden, weil es sicherer ist? Da Cannabis in Deutschland verboten ist, müssen Konsumenten sich ihre Drogen auf dem illegalen Markt besorgen. Und keiner weiß so genau, was eigentlich drin ist. Manchmal wird die Wirkung mit aufgesprühten Amphetaminen oder gar Heroin verstärkt. Auch deswegen bekommt die Forderung, Gras oder Haschisch zu legalisieren, wieder mehr Zuspruch.
Wir sehen immer mehr, dass Cannabis verunreinigt wird mit Substanzen, die den Konsumenten sehr viel schneller noch abhängig machen sollen. Und wenn man das verhindern will, den Übergang in also stärkere Stoffe, dann ist die Legalisierung wahrscheinlich ein guter Weg.
Cannabis gilt als gute Droge ohne Gefahren, Kiffen als harmlos. Tatsächlich aber haben immer neue Marihuana-Züchtungen die Droge wirkungsstärker gemacht. Mit Folgen. Suchttherapeuten wie hier in der Salus-Klinik in Hürth berichten von immer mehr Cannabisabhängigen. 175 Therapieplätze haben sie hier in Hürth. Knapp 100 davon belegt mit Patienten, die wegen Cannabis hier sind. Auch das reine Gras oder Haschisch sei stärker als früher, sagen sie hier.
Dadurch ist das Rauschpotenzial höher, aber auch das Schädigungspotenzial ist höher. Also wir sehen heute viel mehr Menschen auch, die eine reine Cannabisabhängigkeit haben, was eben halt vielleicht vor 20, 30 Jahren noch nicht unbedingt zu einer Entwöhnungsbehandlung geführt hat.
Legal oder nicht, auf die Menge der Konsumenten hat ein Verbot offenbar wenig Einfluss. In Deutschland und den Niederlanden ist der Anteil der Menschen, die Cannabis konsumieren, laut der jeweiligen nationalen Drogenberichte gleich hoch. Knapp jeder Fünfte unter 25 konsumiert demnach mindestens gelegentlich Cannabis.
Alle wissen, wie wichtig und buchstäblich überlebensnotwendig die Arbeit von Pflegekräften ist und dass dazu heute schon eine Menge Idealismus gehört, wenn man sich für diesen auch körperlich schweren Job entscheidet. Und so fehlen bereits jetzt 200.000 Kräfte in Altenheimen, in Krankenhäusern und in der ambulanten Pflege, so der Deutsche Pflegerat. Trotz Anwerbekampagnen im Ausland, die Nachwuchsprobleme in der Branche sind gewaltig. Auch darüber wird seit heute auf dem Deutschen Pflegetag in Berlin diskutiert. In einem Seniorenheim im Schwarzwald ist man da schon ein Stück weiter und setzt neue Technologien bei der Ausbildung ein, um den Pflegeberuf für junge Menschen attraktiver zu machen. Thomas Denzel.
Auch wenn es nicht so aussieht, sie desinfiziert sich gerade die Hände. In der virtuellen Pflegerealität allerdings. Oanta macht die Ausbildung zur Pflegefachfrau. Und hier in der evangelischen Altenhilfe in St. Georgen geht man dabei neue Wege. Flüssigkeit aus der Lunge eines Patienten absaugen, im echten Leben eine hochgefährliche Situation.
Leider ist dein Patient verstorben.
Oanta ist erleichtert, dass es nur eine Simulation ist und begeistert vom Beruf der Pflegerin.
Die anderen Leute helfen, möchte ich gerne. Die sind irgendwie mein Opa, Oma zu Hause. Und wir haben so viel in der Schule gelernt, Ethik, Kommunikation mit dem Patienten, Umgang mit den dementen Leuten. Und ich finde das toll, ja.
Zu wenige teilen die Begeisterung der Azubis hier. Nachwuchs ist in der Branche schwer zu bekommen. Und so haben sie in St. Georgen eine Hoffnung, dass das Eintauchen in die virtuelle Realität dafür sorgt, dass sich im echten Leben mehr junge Leute für die Pflege interessieren.
Wir versuchen das auch verschiedenen Berufsmessen dann mit zu integrieren, als Anlockmittel quasi für die Pflege, um zu zeigen, auch wir können das, wir sind auch modern.
Auch die Arbeit mit den Bewohnern wird digitaler. Heute machen sie ein Anti-Demenz-Quiz auf dem Tablet. Oanta arbeitet gerne mit neuester Technik, genauso wie die anderen Auszubildenden hier. Sie kommen übrigens fast alle aus dem Ausland. Juan aus Vietnam, Jabisa Awake aus Äthiopien, Adnan Efendic aus Bosnien. 47 Azubis gibt es hier. 39 wurden angeworben aus Nicht-EU-Ländern. Zu wenige Deutsche interessieren sich für den Beruf.
Hallo, Herr Kaiser.
Hallo.
Und das, obwohl sie hier in St. Georgen nach Tarif bezahlen. Das sind nach der Ausbildung 3.200 Euro Einstiegsgehalt.
Wir würden gerne noch mehr Leute einstellen, über den Personalschlüssel hinaus. Aber wenn keine Bewerbungen kommen, ist uns das halt leider nicht möglich.
Dass Pflege auch harte körperliche Arbeit ist, schrecke viele Deutsche ab, heißt es hier. Und genauso die Schicht- und Wochenenddienste. Dazu kämen die schlechten Arbeitsbedingungen bei vielen anderen Arbeitgebern der Branche. Oanta aber hat sich dennoch bewusst für diesen Beruf entschieden.
Ja, das ist sehr schwer. Aber, wie habe ich gesagt, ich liebe diese Arbeit. Und das werde ich schaffen. Ja.
Solche Begeisterung schaffen sollen die virtuellen Welten. Entscheidend aber wird sein, das Engagement von Juan und ihren Kollegen zu erhalten. Denn das größte Problem der Branche ist, dass viele sehr schnell wieder aus dem Beruf aussteigen.
Die Energiepreise steigen immer stärker. Jetzt hat die EU Vorschläge gemacht, wie die Kosten für Verbraucherinnen und Verbraucher eingedämmt werden können, ohne dabei die Wettbewerbsgesetze zu verletzen. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Judith Rakers.
Die EU-Kommission empfiehlt, bedürftige Haushalte gezielt zu unterstützen, zum Beispiel durch Gelder aus dem Emissionshandel. Kleine Betriebe könnten Subventionen erhalten. Außerdem will Brüssel prüfen, inwieweit Gasreserven gemeinsam von den EU-Staaten gelagert werden können. So könnten Preisschwankungen besser abgefedert werden. Steigende Energiekosten sind derzeit der größte Preistreiber in Deutschland. Die Inflation ist so hoch wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Die Elektrifizierung des Straßenverkehrs muss nach einem Bericht einer Regierungskommission in den kommenden Jahren deutlich ausgebaut werden, um die Umsetzung der Klimaziele im Verkehr zu erreichen. Einzelheiten dazu von Samir Ibrahim aus der Frankfurter Börse.
Die Experten sehen dringenden Handlungsbedarf, denn im Straßenverkehr wurden die gesteckten Ziele zur CO2-Reduzierung bisher verfehlt. Trotz sparsamerer Motoren, weil vor allem der Güterverkehr zugenommen hat. Um die Klimaziele zu erreichen, schlagen die Fachleute einen drastischen Ausbau der E-Mobilität vor. Ein ehrgeiziges Ziel. Stand Januar dieses Jahres waren laut Kraftfahrtbundesamt in Deutschland rund 310.000 reine Elektrofahrzeuge zugelassen. Geht es nach dem Willen der Experten, müsste diese Zahl bis 2030 auf rund 14 Millionen Fahrzeuge wachsen. Es wäre das 45-fache des aktuellen Bestands. Der Automobilverband VDA betonte, die Politik müsse dazu das Ladenetz massiv ausbauen, um potenzielle Kunden nicht weiter abzuschrecken. Kritik kam von Umweltverbänden. Sie sehen die Ergebnisse als zu autolastig an und vermissen Vorschläge zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs.
In Mecklenburg-Vorpommern will die SPD künftig mit der Linkspartei regieren. Ministerpräsidentin Schwesig kündigte am Abend Koalitionsverhandlungen an. Die Parteigremien der SPD hätten sich einstimmig dafür ausgesprochen. In den vergangenen 15 Jahren hatte eine rot-schwarze Koalition das Land geführt. Bei der Landtagswahl im September waren die Sozialdemokraten mit deutlichen Gewinnen erneut stärkste Kraft geworden. Die Weltnaturschutzkonferenz mit Vertretern aus fast 200 Staaten ist mit einer Erklärung für einen besseren Artenschutz zu Ende gegangen. Allerdings enthält das bei der Online-Veranstaltung verabschiedete Papier kaum konkrete Maßnahmen. Festgehalten wird darin ein Aufruf einiger Staaten, bis 2030 knapp ein Drittel der Land- und Meeresflächen unter Schutz zu stellen. Schädliche Subventionen, zum Beispiel in der Landwirtschaft, sollten nicht verlängert oder in andere Bereiche umgeleitet werden. Spaniens Ministerpräsident Sanchez ist nach La Palma gereist. Es ist bereits sein vierter Besuch seit dem Ausbruch des Vulkans auf der Kanareninsel vor rund 3 Wochen. Dort hat sich die Lage erneut zugespitzt. Die mehr als 1000 Grad heiße Lava zerstört immer neue Flächen und bedroht weitere Wohngebiete. 800 weitere Menschen mussten ihre Häuser verlassen, weil sich die Lava auf bewohntes Gebiet zubewegt hatte. Der Prozess um den Einsturz des Kölner Stadtarchivs vor mehr als 12 Jahren muss neu aufgerollt werden. Der Bundesgerichtshof hob die Freisprüche von 2 Bauleitern auf. Sie waren verantwortlich für die Errichtung einer fehlerhaften Schutzwand am Rande einer Baugrube, in die das Stadtarchiv damals absackte. Das Landgericht Köln hatte die Männer 2018 vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen. Der Schauspieler Ludwig Haas, bekannt aus der ARD-Serie Lindenstraße, ist tot. Wie seine Familie bestätigte, starb er bereits Anfang September im Alter von 88 Jahren. Haas spielte in der Lindenstraße mit Leidenschaft die Rolle des Dr. Dressler. 34 Jahre lang gehörte er zum Ensemble, bis er vor 2 Jahren, nur einige Folgen vor Ende der Serie, aufhörte. Wenn Sie mir 50 Riesen bieten, damit ich die Stadt verlasse.
Das hier funktioniert auch nach wie vor nur mit Trick. Bis das Beamen Wirklichkeit wird, dürfte es noch etwas dauern. Aber ansonsten ist schon so manches aus dem Star Trek-Universum, was als ferne Fiktion galt, von der Wirklichkeit eingeholt worden. Der mobile Kommunikator als Vorläufer des Handys ist so ein Beispiel. Und heute nun kam noch ein weiteres Beispiel hinzu. Captain Kirk, der legendäre Kommandant des Raumschiffs Enterprise, hat es nicht nur via Hollywood, sondern tatsächlich in die endlosen Weiten des Universums geschafft. Naja, also allzu weit entfernt von der Erde dann doch nicht und auch nur für ein paar Minuten, aber immerhin ist Captain Kirk-Darsteller William Shatner nun mit 90 Jahren der älteste Mensch, der je im All war. Claudia Buckenmeier.
Zurück auf der Erde, der einst so taffe Captain Kirk, überwältigt und gerührt. Und voller Dank für den früheren Amazon-Chef Bezos. Du hast mir die unglaublichste Erfahrung geschenkt, die ich mir vorstellen kann. Ich bin voller Emotionen. Das alles ist so außergewöhnlich. Vom Filmset der Science-Fiction-Serie Star Trek in die Realität. Statt der jahrelangen Reise mit der Enterprise dauert der Flug mit der New Shepard gerade mal gut 10 Minuten. Eine Suche nach der Unendlichkeit in der Kürze. Der Countdown zum Start wurde immer wieder gestoppt. Verzögerungen, die an Shatners Nerven zerrten, wie er später zugab. Der zweite bemannte Raumflug von Blue Origin, dem Raumfahrtunternehmen von Bezos, rast von der Erde ins All. Shatner darf als Gast mitfliegen. Was genau ein Flug kostet, verrät das Unternehmen nicht, aber die Nachfrage sei groß, einmal schwerelos sein. Die Kritik, dass sich Milliardäre wie Bezos mit dieser Art Raumfahrttourismus nur ein verschwenderisches und umweltschädliches Hobby leisten, lässt Shatner nicht gelten. Jeff Bezos' Plan hinter all dem ist, dort draußen Industrie und Wohnraum zu schaffen, um in der Nähe der Erde leben und funktionieren zu können. Für mich ist das eine sehr praktische Vision, die es verdient, unterstützt zu werden. Jeder sollte die Chance haben, das zu erleben, sagt Shatner. Dort unten ist Mutter Erde, das Vertraute. Und dort oben, ist das der Tod? Einsichten eines 90-Jährigen. Der Traum von Science-Fiction-Held Captain Kirk ist Realität geworden.
Kommen wir damit jetzt zu etwas anderem, was sozusagen über uns stattfindet, dem Wetter. Carsten, wie sieht das denn aus?
Das erzähle ich gleich. Ich muss erstmal loswerden, dass ich immer noch ganz geflasht bin davon, dass ihr im Tagesthemenstudio beamen könnt. Hochachtung zum Wetter. Meine Damen und Herren, das Wetter sieht zurzeit ziemlich kalt aus. Und deshalb gibt es gerade ganz aktuell, angeleuchtet vom Mondlicht, dieses Webcam-Bild aus den Allgäuer Alpen vom Nebelhorn. Heute Morgen gab es dort eine Schneehöhe von 29 Zentimetern und im Verlauf des Tages kamen noch sogar ein paar Zentimeter obendrauf. Und selbst wir im Flachland, in tieferen Lagen, haben es gemerkt, dass es kälter geworden ist im Oktober. Aber vor allem die aktuellen Temperaturen, das sind Temperaturen von 22 Uhr aus den Bergregionen, zeigen, dass es dort schon winterlich geworden ist. Auf dem Nebelhorn minus 5, auf der Zugspitze minus 11 Grad, im Bayerischen Wald und im Erzgebirge Temperaturen oftmals von minus 2 bis minus 3 Grad. Im Nordwesten Deutschlands ist es aktuell schon deutlich wärmer, 10 bis 12 Grad, weil hier Wolken ankommen. Und diese Wolken, die müssen wir uns genauer anschauen. Blick auf Europa, die kommen nämlich nach wie vor hier vom Nord mit einem nordwestlichen Wind nach Deutschland rein, auch am Freitag noch, auch am Samstag noch. Und so lange, mindestens bis Samstag, Sonntag, bleibt dieser Oktober noch eher auf der kalten Seite hängen. Und in den höheren Lagen der Bergen, vor allem in den Alpen, können noch ein paar Flocken dazukommen. Aber dann ändert sich die Windrichtung. Vor diesem Regenband wird am Sonntag der Wind auf Südwest drehen. Und der nimmt dann diese wärmere Luft von Spanien und Frankreich mit und transportiert sie langsam und natürlich nur in abgeschwächter Form in Richtung Deutschland. Das sehen wir auch auf dem 15-Tagestrend. Von Hannover bis Samstag, Sonntag bleibt es eher kühl. Nächste Woche wird es wieder wärmer. Und Mitte nächster Woche werden wir verbreitet in Deutschland wieder über Temperaturen von rund 20 Grad sprechen. Aber bis dahin, wie gesagt, bleibt es kalt. Und diese Wolken mit Regen breiten sich in der Nacht und auch morgen im Verlauf des Tages von Nordwest Richtung Südost aus. Das heißt also, morgen tagsüber wird es am stärksten bewölkt sein in der gesamten Osthälfte. Und leichten Regen gibt es hier auch. Im Westen hingegen sind immer wieder größere Wolkenlücken dabei. Hier kann auch für längere Zeit die Sonne scheinen. Die Temperaturen unter diesen Wolken, ich sagte es ja schon, mild in der Nacht auch 10 bis 12 Grad. Im Süden bei Aufklaren, örtlich leichter Frost, vor allem in den Mittelgebirgstälern und am Alpenrand. Morgen tagsüber dann unter den dicken Wolken im Osten nur höchstens 8 bis 13 Grad, sonst sind es 14 bis 17 Grad. Die weiteren Aussichten: am Freitag kommen ein paar Schauer aus Norden heran, ansonsten scheint auch mal die Sonne und das Wochenende trocken mit einem Mix aus Wolken, Nebel, ja, und wie gesagt Sonnenschein.
Ja, Wolken und Nebel können auch wir nicht wegbeamen. Vielen Dank, Carsten, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit der Doku Sunset Over Hollywood über eine außergewöhnliche Senioreneinrichtung für ehemalige und vor allem alternde US-Kinomacher. André Schünke erwartet Sie um 0.20 Uhr mit dem Nachtmagazin. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.